attention.
Nova Stofsten San. En Etzelis Dragon, en Tupfel Dijon, oder vielleicht doch ein Hauch von Süßen. Es ist ein Krampf. Ein Kampf. Ein Duell Mann gegen die Tube. Weil da sind wir uns ehrlich. Senfspurt ist Männerspurt. Aber nur weil keine Frau so deppert ist, ein Tableau mit 28 Senfsorten aufzumalen und das dann alles durchzutesten.
Ich frage mich ja Folgendes, mein lieber Enkermann. Nick Woltemade. Ich kenne doch mehrere Werder Bremen-Fans, die, wenn sie in ihrem kleinen Stammbuch ein Bild eingeklebt haben von Nick Woltemade, in fetten Buchstaben Chancentod dazu geschrieben haben. Und plötzlich soll Nick Woltemade in der Lage sein, und zwar von jetzt auf sofort, Jamal Musiala zu ersetzen. Ich bin massiv irritiert, aber du kannst mir heraushelfen.
Ja, warum immer ich?
Das bleibt jetzt an dir hängen.
Ich richte meinen Kopf nach oben im strömenden Regen und während die Kamera von mir wegfährt in Richtung Himmel nach oben, rufe ich ganz laut und mit einem sehr langen Hall, warum? Nick Woltemade ist natürlich eine Ausnahmeerscheinung insofern, dass er ein deutscher, großgewachsener Spieler ist, dem nachgesagt wird, zu wissen, wo das Tor steht, was er auch bei der U21, bei dem U21-Turnier jetzt bewiesen hat. Der, finde ich, schon über eine sehr gute Technik, ein sehr gutes Ballhaltevermögen verfügt. Ob er jetzt ein Chancentod ist oder ob er sich so in der Entwicklung befindet, ist ja dann immer so eine Sache, aber die U21 EM war es ja, ne? Ja. Nicht, dass ich jetzt irgendwas Falsches sage, nicht, dass es der Club-Weltcup für die U21-Nationalmannschaften war oder die Frauen-WM der U21-Männer. Es ist im Moment ist zu viel los, was Fußball angeht. Aber,
und das wohlgemerkt in der Sommerpause.
Ja, und das eigentlich, wo man in Ruhe einfach nur Tour de France schauen will.
Aber, ja, habe ich heute gemacht, stundenlang. Auf dem Laptop sehe ich Amanda Anisimova, wir nehmen Donnerstagabend auf übrigens, wie sie Arena Sabalenka schlägt. Das feiere ich natürlich, weil ich das ganze Gehabe von Sabalenka nicht haben kann. Aber ich habe nebenbei mit Ton Tour de France geschaut.
Ist die Aussprache von ihr so englisch, wie du das sagst, oder... Also auch rein historisch.
Von wem? Von Tour de France? Habe ich Tour de France gesagt?
Nee, von Amanda.
Amanda ist, also die Eltern sind beide Russen, aber sie ist in den USA geboren und spielt für die USA. Amanda Missimova.
Also dann darf man aber eigentlich auch nicht mehr Miloš Raonic sein.
Das ist die große Frage. Miles? Wer ist Miles? Miles Raonic.
Miles Cyrus.
Ja, so ist es. Miles. Herrlich.
Jetzt habe ich schön von der eigentlichen Frage abgelenkt. Aber wir sind natürlich unseren Hörerinnen und Hörern schuldig, dass wir jetzt stundenlang darüber debattieren. Aber wie uns eben die U21-EM gezeigt hat, scheint dieser Nick Woltemade ja A, nicht schlecht und B, vor allem noch jung zu sein. Wenn man bei so einer U21-EM mitspielen darf, bedeutet das ja meistens, dass man nicht Ende 20, sondern eher in den Anfängen dieses im Grunde tollen Lebensjahrzehnts ist. Wobei jedes Lebensjahrzehnt, machen wir uns da mal nichts vor, ist toll.
Das kommt darauf an, was wir daraus machen. So schaut es nämlich aus.
Ich muss
eine Tischkalenderweisheit. Schon nach wenigen Minuten.
Ich muss ein bisschen weinen gerade.
Bitte.
Aber es entbindet mich natürlich nicht von der Pflicht, deine Frage zu beantworten. Und ich kann sie natürlich nicht beantworten. Ich glaube nur tatsächlich, dass er die berühmten Anlagen zeigt, dass er schon über tolle Fähigkeiten verfügt. Und dass er natürlich noch nicht das komplette Paket ist, aber schon sehr gute Chancen hat, es zu werden. Deswegen kann ich schon verstehen, wenn da die Interessen da sind, wenn dann natürlich gleich Ablösesummen so im angeblich dreistelligen Bereich oder so aufgerufen werden oder irgendwie die einen ihn da als Retter sehen. Ich weiß auch nicht, ob ich ihn tatsächlich, also, oder ich weiß eigentlich, dass ich ihn nicht auf der Musiala-Position sehe oder zumindest nicht, wie sie Musiala interpretiert. Interpretation ist ja immer ein ganz tolles Wort im Sport und Interpretation ist besonders wichtig bei uns, weil wir ja auch gerne mal irgendetwas sagen, ohne etwas zu sagen. Und das kann man dann so oder so interpretieren. Und so genauso möchte ich meine Antwort auch verstanden wissen.
Großartig, großartig. Ich frage mich halt, wenn jetzt Nick Woltemade sagt, ja, ich will zum FC Bayern München. Ich meine, ja, was soll dann der VfB Stuttgart machen, außer zu sagen, wenn es da ein bisschen Geld da lässt, dann darfst du gehen. Aber du kannst ja einen Spieler, ich meine, natürlich gibt es historische Beispiele dafür, dass Spieler weg wollten, aber nicht weg durften. Aber so richtig happy, dieses historische Beispiel, das wäre das erste Mal, glaube ich, dass Nick Woltemade dann ein Stuttgarter im Herzen wird.
Von maximal unglücklich zu reden, ist da sicherlich noch untertrieben bei so einer Geschichte. Wie gesagt, er ist ja auch noch jung, dann wäre es natürlich schön, wenn man da beratermäßig so klar ist, dass man ihm einfach beibringt dazu, egal welche Bettwäsche du schläfst, du musst es niemandem erzählen und du kannst deine Selfies dann auch so schießen, dass man die Bettwäsche nicht unbedingt erkennt. Denn wenn das natürlich mal raus ist, dann wird er auch bei den Stuttgart-Fans ja einen schwierigen Stand haben. Dann machen wir uns mal nichts vor. Der wird jetzt nicht in jedem Spiel zwei Tore machen. Und sobald er nicht in jedem Spiel zwei Tore macht, sondern den Ball einmal auf die falsche Seite des Pfostens legt, wird man immer sagen, ja, der ist halt mit dem Kopf schon bei den Bayern. Oder er ist nicht mehr da so richtig dabei. Und dann lass ihn tatsächlich mal da irgendwie eine Durststrecke durchleben. Dann redet man und textet man ihn komplett weg. Und das ist dann natürlich für die Entwicklung auch von ihm eine Katastrophe und mindestens ein verlorenes Jahr. Was soll ich dazu sagen? Aber ich muss auch sagen, wenn er jetzt zu den Bayern wechselt, ja, Jamal Musiala ist verletzt und das öffnet da natürlich einen zentralen Platz. Aber sonst, also vor dieser Musiala-Verletzung, habe ich mir schon gedacht, ist er gut beraten, dahin zu wollen? Denn wo will er denn da tatsächlich spielen? Und von Spielen meine ich jetzt mehr, als das vor ihm Mathys Tel gemacht hat oder so. Würde ich ganz undeutlich
Der
sehen, muss ich
unverkäufliche,
sagen.
übrigens, der unverkäufliche Mathys Tel, wie wir über viele Jahre gehört haben, vom FC Bayern München.
Ja, und da haben die Bayern ja schon auch bewiesen, wie sie in der Lage sind, einen Spieler nicht weiterzuentwickeln. Das muss man ja schon mal so sagen. Er ist ja, also ich war, ich, das Schlimme ist, aus dem Stegreif kann ich dir nicht mal sagen, wie viele Jahre er da war. Weil er natürlich immer noch unfassbar jung ist. Ich glaube, er ist immer noch erst 17, aber war irgendwie 5 Jahre bei den Bayern und hat aber, was seine Spielzeit angeht, wenn wir da einen Graph aufzeichnen würden, dann wäre das so eine Linie, die gefühlt, finde ich, sehr waagrecht verlaufen würde. Oder?
Ja, aber
Oder
das
würdest du
gilt
sagen, nee, der hat
ja.
schon deutlich mehr und seine Spielzeit verdoppelt von Jahr zu Jahr oder so? Das glaube ich jetzt spontan nicht.
Mir kommt es eher vor, als ob sich die Spielzeit Jahr für Jahr halbiert hätte, bis dann gar keiner mehr da war. Und ich habe natürlich jetzt auch mit Erstaunen gelesen, dass Leroy Sané bei seinen letzten Minuten, die er für Bayern gespielt hat, dass diese Minuten deutlich höher in der Anzahl waren als die von etwaigen Nachwuchsspielern, die mit dabei waren. Aber okay, vielleicht sagt Vincent Kompany, wisst ihr was? Eigentlich ist dieser Club-Weltcup vielleicht doch nicht ganz so unwichtig, nachdem es da so viel Kohle gibt. Lasst es uns doch ein bisschen ernster angehen.
Ja, also ich denke mal, ganz ohne Ernst kann man sicherlich nicht angehen, aber zwei Nachwuchsspieler überhaupt eingesetzt, oder? Und die auch nur so sporadisch bei diesem, wie ging es jetzt eigentlich aus? 10-0 oder waren es sogar mehr Tore gegen unsere neuseeländischen Freunde? Da war sicherlich mehr Potenzial drin, aber machen wir uns auch in der Hinsicht mal nichts vor. Als Bayern-Trainer gehst du ja eigentlich in jedes Spiel mit dem Wissen, dass du natürlich jetzt nicht bei dir manifestieren darfst in irgendeiner Form. Ich kann eigentlich nur verlieren. Egal, was ich mache, es wird gegen mich ausgelegt. Wenn ich jetzt eine B-Mannschaft da reinschicke gegen die Neuseeländer und wir gewinnen vielleicht mit Ach und Krach oder es wird ganz schön eng, dann wird man mir das vorwerfen. Wenn ich jetzt mit der A-Mannschaft spiele, um eben im Rhythmus zu bleiben oder wie auch immer, dann wird man mir das auch vorwerfen. Es wird im Nachhinein, und das hat man ja vielleicht auch gelesen im Kicker, wo es dann einen Kommentar gab zu diesem Club-Weltcup und zu dem Bayern-Halbjahr als solchen, wo auch das Wort vermeintlich mal wieder völlig missbraucht wurde, leider, hat man ja eben auch gesehen, man macht bei diesen Analysen und so ja letztlich immer alles am Ergebnis fest. Und Wenn die Bayern ausscheiden, dann ist grundsätzlich alles schlecht. Wenn sie weiterkommen, dann ist das, ja, dann ist es eben so, wie es zu erwarten war. Und ob du jetzt dann noch Jugendliche mit einbaust oder nicht, das sind dann eher so Sachen, die dann vielleicht noch zusätzlich gegen dich verwendet werden, wenn du es tust oder wenn du es nicht tust, aber die selten tatsächlich so sind, dass man sagt, oh, das ist aber echt stark von jedem. Also das klappt nur, wenn du einen Titel holst und den mit 11 Nachwuchsspielern machst, dann wirst du wahrscheinlich gelobt, wobei dann wird wieder die Transferpolitik natürlich arg kritisiert, weil man sich dann fragt, warum haben die eigentlich so viele geholt? Wie man es ja dann eben sieht bei der Sache mit Palinha und Pavlovic, wo man sich die Frage natürlich auch stellen muss, weil da ist dann tatsächlich mal ein Junge da und man hat aber trotzdem vorher einen geholt. Was im Nachhinein übrigens, ich bin ja fast schon ein Tuchel-Aficionado, der Bandwagon-Driver auf Thomas Tuchel, aber so manche Dinge in seiner Transferpolitik bei den Bayern hinterlassen nicht unbedingt das beste Licht, muss man sagen.
Da bin ich ganz bei dir, was das Aficionado-Sein von Thomas Tuchel betrifft. Themenwechsel. Meine kleinere Tochter, die du sehr gut kennst, du kennst sie eigentlich, warte
Kenne eigentlich deine ganze Familie
mal,
relativ gut.
du kennst meine ganze Familie relativ gut,
Aber ich
aber
habe sie schon lange nicht mehr gesehen. Deswegen
der
Grüße.
Kleinst, ja, aber also prozentuell gesehen, kennst du von meiner jüngsten Tochter, kennst du sie am meisten. Nicht am längsten, aber am meisten prozentuell gesehen.
Ich würde aber für ein
Und
Prozentual plädieren hier.
das auch, das auch. Ja, das auch. Selbstredend, um Gottes Willen, ja. Ah, ich bin nicht gut in Form, Markus, weil mich Wimbledon geschlaucht hat. Dazu gleich mehr. Aber sie schickt mir gerade, sie ist gerade mit ihrem Freund im Urlaub. Ich glaube, es ist in Sansibar und nicht auf Sansibar. Und jetzt frage ich dich, weil ich wäre jetzt nicht sofort drauf gekommen, aber welche weltberühmte Persönlichkeit müsste man einfach nur bei der Erwähnung des Namens Sansibar, des Landes Sansibar, sofort auf der Platte haben?
Sansibar oder der letzte Grund.
Oder so. Aber der letzte Grund ist keine bekannte
Das ist
Persönlichkeit.
richtig. Und ich kann dir jetzt auch nicht sagen, wer das zu verantworten hat, dass mir diese Zeile sofort in den Kopf kommt bei Sansibar. Ich wäre in meinem Leben und vor allem nicht in dem, ich möchte fast sagen, spätkindlichen Alter deiner jüngsten Tochter nie auf die Idee gekommen, in Sansibar Urlaub zu machen.
Ich habe auch keinen Tau, wie sie drauf gekommen ist. Offenbar gibt es Bekannte, die das schon gemacht haben. Und jetzt, es scheint dir bislang gut zu gefallen. Ich hoffe, also Hoffnung ist noch übertrieben, dass sie in einer Woche dann happy wieder zu Hause ist. Aber sie schickt gerade in unsere Familiengruppe ein Bild vom sogenannten Freddie Mercury Haus.
Oh, und damit hast du natürlich den
Oh.
Menschen, den wir hier auch schon häufiger mal durchdekliniert haben, fast schon genannt. Ich hätte es nicht mehr ge drauf gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte es jetzt
Ja, ich auch
spontan
nicht. Ich auch
natürlich
nicht.
nicht mehr
Es fällt
gewusst.
mir. Und wo kommt noch mal Bruce Grobbelaar her? Du erinnerst dich, der legendäre Torhüter vom FC
Ich glaube, war
Liverpool
das, aber der war doch
fand.
Südafrikaner, glaube ich, oder? War der nicht
War
Süd?
das
Ich
Südafrikaner
glaube ja.
oder Simbabwe? Oder war es Simbabwe? Bruce Grobbelaar. Das schreit fast nach einer Live-Recherche, aber das
Meine
Internet bei meinen
Live-Recherche
Eltern
sagt
ist.
übrigens, dass wir beide natürlich die Allergrößten sind, weil er ist in Südafrika geboren und war aber simbabwischer Nationaltorwart.
Siehst du? Ich wusste, da war doch was.
Naja.
Da war doch was. Aber zurück nach Wimbledon, Markus. Du hast meinem Kommentar gelauscht und ich habe mit Paul das heute schon besprochen. Ich habe es mit dort auch mit Leuten gesprochen. Ich war nicht happy mit mir. Ich war nicht happy mit mir. Vor allen Dingen bei meinem ersten Kommentar, weil ich festgestellt habe, üben hilft. Und nicht jeder ist zum Jonas Friedrich geboren. Das sind die beiden Dinge, die ich festgestellt habe.
Aber Jonas Friedrich übt ja auch fleißig. Das
Das ist
kommt ja
wahr.
auch dazu. Er kommentiert ja doch ein wenig mehr als Jensen Hulber. Es ist ja so, ich nehme eine komplette Sonderrolle ein, weil ich ja Jensen Hulber.
Weißt du, weil du mich leer gesoffen hast, was Almdudler anbelangt. Du stehst in einer gewissen Bringschuld.
Was? Nein, weil ich in einem, ich weiß gar nicht, seit circa gefühlten 30 Jahren in einem wöchentlichen Dialog mit Jens Hulber stehe. Und insofern Jens Hulber immer verstehe, ob er was sagt oder nicht und ob er viel sagt oder nicht. Und entsprechend bin ich mit den Jens Hulberschen Gedankensprüngen vertraut. Und
Ah.
die alles andere wäre dann auch für mich nicht authentischer Jens Hulber. Vielleicht ist das eher so ein bisschen, du bist manchmal ein bisschen schnell, wenn du redest, manchmal ein bisschen schnell und manchmal bist du mit deinen Gedanken schon dort, wo du den Zuschauer aber erst vielleicht so vorsichtig mit hinschieben solltest. Mich nicht. Ich bin schon längst wieder einen Gedankensprung
Du bist
weiter.
angekommen. Du bist angekommen. Der Hase und der Igel.
Ja,
Du warst schon da. Du bist der
genau,
Igel.
ich warte schon beim nächsten Gedankensprung auf dich.
Ah, okay. Das ist natürlich eine absolut konstruktive
Aber
Kritik. Mit der kann ich arbeiten.
mir hat das grundsätzlich gefallen, was ich von dir gehört habe, vor allem, weil wir auch es war ja der erste Satz in diesem Match zwischen zwei Damen, deren Namen ich jetzt nicht mehr.
Linda Noskoma und Kamila Arachimova.
Na schau, sage ich doch. Bei denen, das war harte Kost. Also es war insofern schwierig, weil wenn die eine gefühlt so im Satz 6, nee, 6-0 natürlich nicht, 5-0 führt, dann aber in den Tiebreak geht, wo die andere dann tatsächlich 6-0 führt, nur damit die eine dann wieder den Tiebreak gewinnt, so ungefähr war es ja. Natürlich könnte man sagen, boah, das ist ja dramatisch, boah, das ist mitreißend. Aber man könnte auch sagen, boah, Mädchen jetzt,
Das ist
oh,
einfach
Mädchen
schlecht.
darf man
Das
nicht
ist einfach
sagen.
schlecht.
Das war jetzt
Nein.
definitiv so.
Ich habe ja zum Glück über dich drüber geredet. Das Mädchen hat niemand verstanden. Das hat niemand verstanden, dass der Anchorman Markus Gaub Mädchen
So
gesagt hat.
patronizing. Ich habe zu viel diese Pete Rose Doku gesehen, wo er zu der Journalistin sagt, weißt du, Babe, das war früher oder irgendwie sowas, wo er zu diesen, was waren das überhaupt? Das waren so Anschuldigungen der sexuellen Nötigung oder so, glaube ich, ne? Gegen ihn. Irgendwie sowas in der Art. Und was gäbe es dann Besseres bei solchen Anschuldigungen als eine Journalistin, die ihn darauf anspricht, dann einfach mal so
Mit
mit
Babe
Babe
anzusprechen.
so schön so ein bisschen so ihren Platz anzuweisen. Ja, das war so von
Ah.
mir jetzt nicht zwingend beabsichtigt. Ich hoffe auch, oder nein, ich hoffe aber ansonsten, dass man mich ganz gut versteht. Ich verstehe mich nämlich gar nicht so gut, was vielleicht auch an meinem Setup heute liegt. Ich bin nämlich total ambulant unterwegs und habe nur so, wie von Jens Röber verabscheuten Bluetooth-Kopfhörer, Mikrofonkombinationen im Ohr. Und vielleicht konnte man mich ja da deswegen auch gerade nicht richtig verstehen.
Gut, dass du es ansprichst. Also danke für deine konstruktive Kritik. Ich sag, mein Kommentar war geil. Bitte bucht mich wieder.
Ja.
Ja, und weil du es aber sagst, ich habe eine interessante Beobachtung gemacht und da würde ich unsere 12 Hörer draußen gerne fragen, ob es euch auch so geht. Ich habe, bevor ich nach Madrid geflogen bin, sowas, ich war ja auch in Madrid beim Turnier. Und da dachte ich mir, okay, ich habe ein neues Phone, da wo man eben nicht mehr mit den über Jahre geübten und gelernten Apple-Kopfhörern, dass man die reinstecken kann, sondern man braucht jetzt so ein USB-Dings, also USB 3 oder 4, was auch immer das ist. Und da denke ich
USB-C.
mir, USB-C, gut, denke ich mir, okay, ich kaufe mir die Kopfhörer, die waren gar nicht so teuer und überlege mir dann, wie wär's denn mit AirPods? So, dann schaue ich. Oida, 199 Euro in der billigsten Version, habt ihr einen Huscher? Kaufe ich mir natürlich nicht, sondern kauf mir, und das ist natürlich nicht gut, selbstredend, dass ich die chinesische Wirtschaft unterstützt habe, aber kauf mir Teile von Xiaomi, wie auch immer man das ausspricht, für 69 Euro, die in Madrid brillant funktioniert haben, wo ich jetzt aber festgestellt habe, ist ganz crazy, wenn ich meinen Laptop dabei habe, weil in Madrid hatte ich die noch nicht irgendwann mal mit dem Laptop verbunden. Wenn ich jetzt aber mit meinem Laptop im Rucksack mir diese Dinger ins Ohr stecke, über Bluetooth verbunden und etwas auf dem Handy hören möchte, dann verbinden die nicht mehr. Und da ist meine Theorie jetzt, das hat damit zu tun, dass ich eben den Laptop auch dabei habe, obwohl der Laptop gar nicht aufgeklappt ist. Bin ich komplett deppert, Markus, oder ist das vorstellbar?
Es ist absolut vorstellbar. Es ist aber eigentlich ungewöhnlich, dass man in dieser Hinsicht dann keinen Hinweis von Xi Jinping
Ja.
bekommt, der das normalerweise dann immer direkt dich darauf
Der schickt
hinweist.
sofort eine Drohne, der schickt sofort eine Drohne drüber. Hast nicht du der einst deine legendären ersten Bluetooth-Kopfhörer auch in China bestellt? Oder was hast du nochmal? Oder was deine Uhr, die du in China bestellt hast? Was war das nochmal?
Ich habe tatsächlich so Pseudo-AirPods. Wer billig kauft, kauft teuer. Und man muss das aber einfach mal ausprobieren. Habe ich dort tatsächlich mal gekauft. Die kosteten etwa 7 €. Die haben hervorragend funktioniert, bis sie nicht mehr funktioniert haben. Und diese Zeitspanne war
erstaunlich kurz.
Wie man es nimmt. Also für 7 € fast schon erstaunlich lang. Ich glaube, so ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr.
Inkludiert das übrigens die Lieferzeit von 3 Monaten?
Nein, in dem Fall nicht. Aber und es war nicht eine nicht intensive Nutzung. Also es war eigentlich nahezu eine Kaumnutzung. Aber die Akkulaufzeit war schlecht. Ich fühle mich schlecht. Ich hätte das tatsächlich nicht kaufen dürfen, weil es letztendlich nur Elektroschrott ist, den ich natürlich sauber entsorgt habe. Aber die beste Entsorgung, die beste Müllvermeidung ist, es gar nicht erst zu kaufen. Ich bin seitdem deutlich wählerischer geworden und vor allem auch aufmerksamer, dass nicht alles, was in so einer Anzeige steht und nicht alles, was auf so einem Foto zu sehen ist, dann der Wahrheit entspricht, und habe deutlich eine richtig gute Erfolgsquote eigentlich mittlerweile bei solchen Sachen, die ich ganz selten nur kaufe. Ich kaufe sie wirklich nur dann, wenn ich merke, da will einen ein deutscher oder europäischer Importeur komplett abzocken mit irgendeinem Bullshit, den er da weiterleitet aus China, und dann kaufe ich es doch lieber direkt dort. Und das, machen wir uns nichts vor, man kommt bei vielen Dingen ganz einfach nicht drum rum. Die Dinger kommen einfach aus China. Ob ich die jetzt bei einer anständigen Firma in Castrop-Rauxel bestelle oder eben direkt in Ho Chi Minh Stadt, das natürlich nicht in China ist, ich weiß, aber du weißt, was ich meine, dann kann ich es auch direkt dort bestellen. Aber für alle Temo-Aficionados und Wish-Freunde, denkt lieber zweimal nach, bevor ihr etwas kauft, was ihr dann doch nicht braucht und dann doch wieder nur wegschmeißt, weil da gibt es schon sehr viel. Das, was ich tatsächlich absolut liebe, und ich bin mir fast sicher, dass es in wenigen Sekunden jetzt gleich sich selbst in Flammen setzen wird, das ist ein elektrischer Reifenaufpumper, den ich habe, der unfassbar...
Den habe ich auch. Ich habe ihn noch nie benutzt. Ich habe ihn auch.
Du hast ihn auch? Fürs Fahrrad oder für...
Fürs Fahrrad.
Also, ich habe so ein größeres...
Noch nie benutzt.
Ich habe so ein größeres Ding wirklich zu einem Fabelpreis erstanden. Der pumpt bei mir alles auf. Ich habe letztes Mal, hat mein Auto gemeldet, es hätte irgendwie ein bisschen wenig Luft drin. Und dann habe ich einfach... Am nächsten Morgen bin ich einmal rum, habe alle 4 Reifen aufgepumpt. Bei dem einen hat tatsächlich ein bisschen mehr gefehlt. Ich pumpe damit die Haflinger-Reifen, meine Moped-Reifen, Fahrradreifen. Ich pumpe alles mit dem Ding auf. Es hat eine super Lebensdauer. Es funktioniert einwandfrei. Da bin ich relativ happy. Hätte ich mir das auch in Deutschland kaufen können? Ja, zu natürlichem Preisaufschlag. Wäre das schlimm? Nein, wäre sicherlich nicht schlimm gewesen. Aber das würde auch aus China kommen. Ansonsten, wie gesagt, mache ich da ganz wenig. Diese Kopfhörer hätte ich damals nicht kaufen dürfen. Ich bitte alle um Verzeihung. Und ich habe mir damals auch tatsächlich so eine Pseudo-Smartwatch gekauft, die von Beginn an Kernschrott war. Und es wurde aber einem im Grunde so angepriesen, als wäre das die Apple Watch 14. Und das ist circa 10 Jahre her. Nein, so lange ist es natürlich nicht. Doch, aber könnte fast sein. 7, 8, irgendwie so. Und es war noch nicht mal eine Beta-Version einer Apple Watch 0.5. Also es war totaler Schrott. Seitdem habe ich mich aber deutlich weiterentwickelt. Man mag es mir nicht zutrauen, aber es ist passiert, würde ich sagen.
Apropos Apple Watch, auch wieder ein fast traumatisches Ereignis. Ich habe die Apple Watch selbstredend dabei gehabt, weil diese Uhr, um mit einem Freund zu sprechen, mit dem ich vor kurzem Padel gespielt habe.
Padel,
ja. Und der das exzellent gut kann. Also gemeinsam mit Jan Platte, den ich, wie du weißt, verehre, der einfach nicht nur ein unfassbar netter Kerl ist, der Jan, sondern auch, also wenn man Jan Platte und Michael Stich zuhört, wenn sie Tennis kommentieren, oder Jan Platte und Andrea Petkovic, dann ist man danach... Das ist einfach so gut, ja, wie Jan es schafft. Erstens mal selber ist er ein herausragender Tennisspieler, Jan Plate. Er weiß also, wovon er spricht, und man geht dann eben mit dem Gefühl raus, dass man was gelernt hat. Aber ich habe meinen Kumpel, der war jetzt in München, hat einen, also ich könnte natürlich auch über den vierten Mann noch sprechen. Mein Kumpel hat einen Freund in München, die haben einen vierten Mann gebraucht, der war dann ich, der mitgespielt hat. So, und dann kommt eine Nachricht von Nina auf mein Handy und natürlich antworte ich. Und mein Kumpel Wolfgang sagt, na, du bist ein Sklave deiner Uhr. Und da hat er natürlich völlig recht, ja, ich bin Sklave meiner Uhr. Und dann passiert aber Folgendes, ich lade die Uhr immer über Nacht auf, schau in der Früh, es muss der letzte Mittwoch oder Donnerstag gewesen sein, schau nicht drauf, ob die Uhr ganz voll ist, laufe los und nach 9,5 Kilometern sagt mir die Uhr plötzlich, Akku nur noch bei 3%. Ich denke mir, was ist los? Ich habe die doch aufgeladen über Nacht. Natürlich geht sie dann aus, weil 9 Kilometer, das war ungefähr erst ein Viertel von dem, was ich gelaufen bin an jenem Tag. Nein, ganz so schlimm war es nicht. Und dann komme ich in meine Unterkunft, die wie immer fantastisch war, fantastisch billig nämlich, aber trotzdem menschlich absolut bewegend, und steck meine Uhr ans Kabel an und denk überhaupt keine Sekunde dran, dass das Kabel kaputt sein könnte, sondern sehe, meine Uhr lädt nicht und denk mir, Alter, meine Uhr ist im Arsch. Schaue schon online, was kostet eine Apple Watch in Wimbledon oder in London. So, und dann, also wenn ich es richtig gesehen habe, also ein Pfund ist ja ungefähr, ich meine, 1,19 Euro. Und die Preise sind aber, ich kann mich jetzt auch täuschen, aber ich glaube, sind exakt da wie dort, sind die Preise gleich hoch, nur einmal halt in Euro und einmal im Pfund. Und habe so ein bisschen hin und her überlegt und habe 2 Tage ohne meine Uhr, ohne das Diktat meiner Uhr gelebt. Und es waren keine schlechten Tage. Ich habe mir gedacht, okay, dann bin ich halt nicht permanent erreichbar, sehe nicht jede WhatsApp, die ich bekomme. Und beim Laufen weiß ich ja ungefähr, also es ist egal, wo ich laufe, ob ich in München, hier in der Steiermark oder dann mittlerweile auch in London laufe, weil ich genau weiß, die Distanzen. Und da habe ich echt überlegt, naja, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, das Leben ohne Uhr. Dann sagt mir jemand, na, was ist, wenn das Kabel kaputt ist? Ich gehe also, und das ist natürlich ganz, ganz geil. Du warst ja schon in Wimbledon, aber wer noch nicht in Wimbledon war, wenn die Spiele vorbei sind, die Matches vorbei sind, dann gehen alle raus. Und natürlich ist es ein absoluter Rookie-Fehler, mit allen anderen Leuten rauszugehen, aber oft war ich auch jetzt zu faul, noch ein bisschen länger zu bleiben, nur deswegen. Und dann staut sich's. Aber wenn man dann zu dieser, zum Beispiel dieser U-Bahn-Station Southfields geht, das ist richtig lässig, das ist eine Pizzeria, da sind so ein bisschen Takeout und Restaurants, und da war auch sehr spät noch ein Geschäft offen, das tatsächlich das Kabel für eine Apple Watch hatte, zwar ein Fake-Kabel, aber immerhin ein Kabel, also nicht aus dem Hause Apple. Das habe ich gekauft, und was soll ich dir sagen, die Uhr lebt wieder und ich lebe wieder unter einem Diktat. Habe aber immerhin 400 Pfund gespart, for what it's worth.
Was ich nicht verstehe, also zum einen, warum du bei den Wechselkursen so unpräzise bist, das sind 1,15 €.
Das tut mir leid, ich habe 1,19 gesagt.
Und warum du von einem Diktat der Uhr sprichst, aber du hast ein Handy. Also wenn, dann sind wir doch Sklaven des Handys. Oder bist du nur mit der Uhr unterwegs und die Uhr sagt dir alles? Letztendlich vermittelt doch das Handy nur an die Uhr, was du machen musst. Was allerdings die Apple Watch tatsächlich macht, ist ja, das ist ja Sklaventreiberei. Sobald du mal 10 Sekunden sitzt, sagt sie dir, steh mal wieder auf.
Zeit aufzustehen. Genau, Zeit aufzustehen.
Deswegen bin ich stolz, keine Apple Watch zu haben. Meine Uhr mischt sich da tatsächlich nicht rein. Und meine Uhr kann ich auch fast mal eine Woche tragen, ohne sie zu laden. Allerdings ist es dann so, wenn sie leer ist und ich mache irgendetwas Sportliches, sei es nur ein Spaziergang, dann findet der natürlich nicht statt. Sobald man die Uhr nicht trägt und die Uhr nichts aufzeichnet, findet das nicht statt, was man macht. Das ist so ein Gedanke, den man anfangs immer mit sich rumträgt. Aber ich sehe mich tatsächlich hin und wieder als Sklave meines Handys, Sklave meiner Uhr eher nicht. Aber am Handy, da arbeite ich mal mehr, mal komplett unerfolgreich dran, eigentlich.
Ja, okay, das ist beides richtig. Es kann ja beides richtig sein. Also ich bin wirklich Sklave meiner Uhr, insofern, wie du richtigerweise sagst, dass es eben immer die Geschichte ist, ich habe ein Bewegungsziel, ich weiß auch nicht warum, aber mein Bewegungsziel pro Tag ist, dass ich 1440 Kalorien in irgendeiner Art und Weise durch Bewegung schaffe. Heute bin ich, da habe ich ein bisschen geärgert, weil ich hätte die fehlenden 200 Meter ganz locker noch irgendwie reinbringen können, aber ich dachte, okay, das ist halt, wie es ist. Heute bin ich 19,8 Kilometer gelaufen, gar nicht mal so langsam, wie man sich das in meinem Alter vorstellen würde, und habe exakt meine 1440 Kilokalorien. Sind es Kilo oder sind es nur Kalorien? Ich weiß es nicht. Aber jedenfalls mein Bewegungsziel habe ich mit meinem vorletzten Schritt erreicht. Aber natürlich, das mache ich nicht jeden Tag, weil so viel Zeit habe ich auch nicht, dass ich so viel Sport mache. Und dann, wie du richtig sagst, die Uhr sagt dir, steh auf. Mein Trainingsziel ist zum Glück nur eine Stunde. Das habe ich im Grunde genommen schon vom Frühstück jeden Tag herinnen. Aber auch dieses Bewegungsziel, wenn es dann heißt, um 20.30 Uhr, du kannst es noch schaffen. 15 Minuten schnell gehen, dann kannst du dein Bewegungsziel erreichen. Das meine ich mit dem Sklaven meiner Uhr.
Aber das kannst du ausschalten.
Ja, will ich aber nicht. Ja. Ich will ja angetrieben werden.
Das heißt, es hat durchaus masochistische Züge
eigentlich. Es ist eine Love-Hate-Beziehung, die wir pflegen.
Okay.
Ja.
Ja. Ja, ist doch schön, letztendlich.
Ja, letztendlich schön. Ja, und dann nochmal zu diesem. Ist natürlich ungerechter, dass man das jetzt sagt. Aber dann spiele ich hier mit meinem Kumpel. Der hat in München einen Freund, ich war der vierte Mann, und dann gibt es eine App, Padel-Spieler werden die kennen und wissen, wovon ich spreche, die heißt Playtomic. Und im Grunde genommen kannst du über Playtomic, du musst fast Playtomic haben, sonst kannst du in München so gut wie keine Padel-Plätze bestellen, was ja auch nicht weiter schlimm ist. So, und offenbar gibt es da auch die Funktion, ich werde immer nur eingeladen, sage, okay, da bin ich dabei, aber offenbar gibt es auch die Funktion, dass man, wenn man nur zu dritt ist, sagt, wir holen noch einen vierten dazu. Und da ist eben jetzt, als ich an diesem Abend gespielt habe mit meinem Kumpel, der es exzellent spielt, weil er ein überragender Tennisspieler war, übrigens auch ein überragender für deutschsprachige Verhältnisse Baseballspieler. Der kommt wirklich, also ein Naturtalent, der wirklich alles kann. Aber und der war einer der ersten, die sich dieses Padel auch angeschaut haben und richtig gelernt haben. But anyway. Und dann kommt eben unser vierter Mann, der irgendwie durch Zufall dazugekommen ist, daher. Und du siehst, ich sehe mittlerweile schon, Sportler oder Nichtsportler. Ja? Also jemand, der in jungen Jahren schon irgendeinen Sport betrieben hat. Sei es Fußball, sei es Tennis. Vor allen Dingen diese Ballsportarten erkenne ich sofort. Und dieser vierte Mann kommt und du siehst, niemand, der jemals Sport betrieben hat, trägt so ein Käppi. Niemand, der jemals Sport betrieben hat, kommt mit dem Kniestrumpf daher. Ja, außer er ist Goran Pripic, aber das ist was anderes, weil der hat schon mit Kniestrumpf auf der ATP-Tour gespielt. Und das Zweite, was er uns sagt, ist, ja, ich spiele jeden Tag Padel. Oder Padel, na gut. Und dann spielen wir dort. Und das muss man ihm lassen. Also von der Platzabdeckung her deutlich besser als ich, weil viel routinierter. Und wir spielen eben, wir beide spielen gemeinsam, der vierte Mann, spielen gegen meinen Kumpel und dessen Freund. Und ab dem dritten Ball höre ich schon, übrigens, du musst. Von ihm an mich. Und that did not go over well with the producer, I have to say. Und beim fünften Ball habe ich mir gesagt, übrigens, ich habe das schon mal gespielt, dieses Spiel. Vielleicht nicht so oft wie du, aber ich weiß schon, wie es funktioniert. Und auch wenn ich nicht viel kann, aber mein Volley zum Beispiel beim Padel ist close to excellent. Mein Slice ist close to excellent. Ich hab noch meine Schwächen. Überhaupt keine Frage, vor allen Dingen im Stellungsspiel, aber nicht so blind. Naja, dann spielen wir halt so dahin und dann werden Partner gewechselt und plötzlich spiele ich gegen den vierten Mann. Also wir hatten den dritten Mann in Wien mit Orson Welles. Hier haben wir den vierten Mann auf dem Padel-Court und dann sehe ich plötzlich, dass der bei jedem Aufschlag einen Fußfehler macht. Aber wirklich bei jedem Aufschlag steht er, bevor er den Ball berührt, schon im Feld drinnen. Und ich habe nichts gesagt. Ich war sehr stolz auf mich, Markus, dass ich nichts gesagt habe, weil das hätte die Stimmung dann umso mehr zusammengehaut. Also die Stimmung war eh okay.
Es war nicht im Arsch.
Es war mir dann auch im Prinzip, also das ist ja, deshalb bin ich ja blind in jeder Sportart, die ich betreibe, weil mir grundsätzlich der Ehrgeiz fehlt. Außer ich spiele mit Robin. Also Robin und ich haben mittlerweile schon den Ehrgeiz, dass wir noch kein Vater-Sohn-Paar gefunden haben, das uns schlägt. Wenn mein Kumpel Wolfgang mit seinem Sohn, der zwei Söhne, ist egal mit welchem Sohn er spielt, dann wären wir chancenlos, einfach weil Wolfgang so viel besser ist als alle anderen und sein Sohn wahrscheinlich so gut spielt wie Robin und ich der Blindeste bin. Dann hätten wir keine Chance. Aber noch haben wir kein Vater-Sohn-Paar gefunden. Das ist das einzige Anliegen, das ich noch habe bei Padel. Am Samstag in der Früh werden wir hier die nächste Vater-Sohn-Kombination auf Firmen in Graz von 8 bis 10 Uhr, wer sich anschauen möchte. Da bin ich noch ehrgeizig, aber sonst ist es mir wurscht. Deshalb war die Stimmung jetzt nicht so übel. Aber wenn mich jemand nach dem dritten Ball schon korrigiert, der selber von der Technik her und vor allen Dingen vom Outfit her nicht meinen Ansprüchen genügt, das wäre schwierig. Aber das sage ich nur.
Gedanken, die mir da natürlich spontan in den Kopf kommen. Hätte ich Jens Röber schon in die ehrgeizigere Kategorie gepackt, grundsätzlich. B, wenn man jemandem sagen muss, dass man das schon häufiger gemacht oder gespielt oder getan hat, dann ist das eigentlich etwas, was schon per se gegen einen spricht. Sprich, wenn ich jetzt Tennis spiele und das mache ich jede Woche und ich spiele damit irgendjemanden und der versucht mir da irgendwas zu erzählen und ich muss ihm dann sagen, ich spiele hier nicht zum ersten Mal, ich spiele das so, dann bedeutet das ja eigentlich, ich mache das vielleicht nicht zum ersten Mal, aber es sieht so aus, als würde ich das
erste Mal machen. Das ist, da muss ich an mir arbeiten, das stimmt, ich muss an mir arbeiten.
Nee, aber das Argument, ich mache das nicht zum ersten Mal, weiß ich nicht, dann hätte ich vielleicht eher gesagt, ich bin beratungsresistent, du kannst dir deine Worte sparen.
Oh, das wäre geil gewesen. Ich bin trainingsscheu und beratungsresistent. Genau. Die beiden Dinge hätte ich ihm sagen müssen.
Genau, mit der Scheu, da war ja was. Das wäre dann vielleicht eher was. Und das andere Argument, das finde ich ein bisschen schwach, das muss ich jetzt...
Von mir oder von ihm?
In deine Richtung sagen. Wenn jemand, nur weil er rumläuft wie ein Honk, wenn das gleich gegen ihn gewertet wird, ich finde das doch eher cool, wenn man so honkmäßig auftaucht.
Ja, er wollte sich bemühen oder bemüht sich, wie ein Echter auszuschauen, aber er ist kein Echter. Ah, okay. Sehe ich sofort.
Aber sonst, wenn man so ein bisschen honkmäßig rumläuft und die anderen dann doch nicht in Grund und Boden spielt, aber zumindest auf einem Level mit denen agiert, dann ist das doch völlig okay. Also ich finde, dass das Aussehen in kleidungstechnischer Hinsicht gerade sollte da jetzt nicht kein Ausschlusskriterium oder kein Grund sein, jemanden zu dissen.
Nein, um Gottes Willen. Ist ja alles okay.
Dass er natürlich eine bessere Court-Coverage hatte als Jens Röber, liegt natürlich grundsätzlich daran, dass er wahrscheinlich 3 Zentner hatte. Und damit nimmst du natürlich schon mal viel mehr Platz ein auf dem Feld als der filigrane Jensen, der jeden Meter mit den Füßen machen muss und nicht einfach nur durch Gewichtsverlagerung von einer Ecke zur anderen auf diesem Platz kommt. Ich habe noch nie Padel gespielt. Es ist ein Spiel, dessen Reiz komplett an mir vorübergegangen ist. Deswegen rede ich mir leicht. Oder mich.
Das wird sich dann noch rausstellen. Es ist ein ganz großartiger Sport und ich möchte den vierten Mann jetzt, ich wollte ihn überhaupt nicht dissen, aber ich bin grundsätzlich einfach scheiße drauf im Moment. Und ich habe vielleicht war es das, an diesem Abend, da hat es nur ein kleines bisschen gebraucht, dass ich dann eben nicht diesen herrlichen Ausgang gefunden habe, wo ich sage, ich bin leider beratungsresistent, aber sprich ruhig weiter. Das wär's ja gewesen, ja. So müsste das mal halt machen.
Gestehe ich ja auch.
Ja, und also eigentlich im Grunde genommen ein komplett lieber Kerl auch. Ja, weißt du? Also wirklich ein sehr netter Kerl und spielt, wenn man jetzt objektiv, wenn man uns zuschaut beim Padel, wird man wahrscheinlich sagen.
Eigentlich Weltklasse.
Ja, okay, da würde man sagen, der Röber macht vielleicht beim Aufschlag keinen Fußfehler und er voliert besser. Aber wenn man sich den Partner aussuchen würde, würden wahrscheinlich 11 von 10 Leuten sagen, lieber der andere.
Ah, das ist gemein.
Ja, also lieber der vierte Mann.
Ja, ja.
Nicht ich, das meine ich. So, ich wollte unsere heutige Sendung nennen Trainingsscheu und Beratungsresistent. Sehe aber gerade, dass ich ja schon unseren letzten Senfsport am letzten Freitag Trainingsscheu genannt habe. Das ist schwierig. Was wird das Wochenende für dich bringen, mein lieber Enkermann?
Das Wochenende wird extreme Tiefenentspannung bringen, glaube ich, weil ich soweit jetzt gar keine Projekte habe, nachdem mir heute der Zimmermann meines Vertrauens gesagt hat, dass die Dachpappe, die ich vorrätig habe für mein Gartenhaus, mir keine lange Freude macht, sondern so nach 1 bis 2 Jahren wieder in sich zusammenbricht, werde ich das also nicht machen und da keine zweite Lage auf das Gartenhaus machen, sondern warten, auf seinen fachkundigen Rat hören und andere Dinge nehmen, aber das schaffe ich so schnell nicht mehr. Ich werde wahrscheinlich einfach nur ein bisschen Tour de France gucken und möglicherweise in meiner neuen Bucherwerbung lesen. Das muss ich kurz erzählen.
Ja,
Wie
raus damit.
manche ja vielleicht wissen, und Jens Röber weiß das natürlich, bin ich ganz stolzer Besitzer eines kleinen österreichischen Fahrzeugs.
Ja.
Und mit diesem Fahrzeug ist ein, sagt dir Ernst Wiese etwas?
Leider nein, aber ich fürchte und ich hoffe, dass du gleich sagen wirst, wer das ist.
Nein, doch, natürlich. Ich werde das natürlich erzählen. Ernst Wiese ist ein österreichischer Autor, der verschiedene Bücher geschrieben hat, teilweise im politischen Bereich, aber größtenteils Reisereportagen, wenn ich das so richtig recherchieren konnte, weil über Ernst Wiese ist kaum etwas zu erfahren. Und er hat ein Buch geschrieben und das wurde tatsächlich nur auf Englisch herausgegeben. Also ein Österreicher, der ein Buch auf Englisch herausgibt, während er 10.000 Miles through Arabia reist mit seinem österreichischen kleinen Fahrzeug, wie ich auch eins habe. Das heißt, ein Österreicher ist mit einem österreichischen Fahrzeug in Arabien unterwegs, Ende der 60er Jahre, und schreibt dann ein Buch auf Englisch darüber, das komplett vergriffen zu sein scheint. Jeder Hörerinnen und draußen, der das vielleicht findet, kann sich sicherlich glücklich schätzen. Ich habe gesucht und getan und gemacht, konnte es auf einschlägigen Portalen und über Mittel und Wege, die man sonst verfügt, nicht finden und habe es dann jetzt in der Türkei ausfindig gemacht. Hätte sicherlich mit Übersetzungsprogrammen arbeiten können, habe aber, weil mir das Menschliche noch nie fremd war, mit einer lieben, ich darf sie, glaube ich, türkische Freundin nennen, die eine Kollegin von mir auch ist, dann darüber gesprochen. Die hat sofort ihre Tante scharf geschaltet in der Türkei. Die Tante hat dieses Buch bestellt, hat es mir geschickt und ich hatte ohne Schmarrn innerhalb von, es war am Dienstag haben wir darüber gesprochen und am Montag landete dieses Buch bereits in meinem Briefkasten, obwohl ich bei DHL, nachdem DHL mir gesagt hat, es kommt am Dienstag dann an und ich wusste, ich bin Dienstag nicht zu Hause, das Wetter sollte schlecht sein, ich wusste nicht, wie es verpackt ist, ich dachte mir dann nicht vor die Tür legen, dann wird es nass, wird gestohlen, wird ein Hund pinkelt drauf oder ich weiß es nicht, die sollen es einfach in meiner Postfiliale abgeben. Blöd, nur die Postfiliale öffnet montags erst 14.30 Uhr und das Buch kam dann eben plötzlich montags, dann kriege ich die Nachricht, es konnte nicht zugestellt werden, weil der Ort, wo es abgelegt wurde, verschlossen ist. Dann schaue ich in die Sendungsverfolgung, dann sehe ich, es wurde doch abgegeben und zwar in meinem kleinen Dorfnamen, München. Und ich dachte mir, jetzt ist die Verwirrung komplett. Wo ist dieses Buch? Ich warte bis 14.30 Uhr, bis der Postladen aufmacht, gehe raus, denke mir so reflexartig, schaue ich doch im Briefkasten, liegt dieses Buch da drin? Also da ist irgendwie auch bei der Zustellung dann, da war ein bisschen übereifrig möglicherweise. Es hätte ja auch das Negligé meiner Zweitfrau sein können und die Erstfrau sollte nichts davon erfahren, deswegen möchte ich das woanders zugestellt haben, aber man weiß es ja nicht. Jedenfalls habe ich das Buch, ich habe nur ein paar Bilder bislang angeschaut und kann sonst noch nicht berichten, ob dieses Buch tatsächlich faktisch und unterhaltungstechnisch toll ist. Die Bücher sind schon mal überragend und ich möchte nur jetzt hier ganz kurz aus dem Stegreif eine Bildunterschrift übersetzen, bei der man den Autor vor diesem kleinen österreichischen Fahrzeug sieht, das mit einem Autodachzelt ausgestattet wurde. Und er beschreibt sein Fahrzeug auch mit den Worten Jeep, was natürlich hinten und vorne nicht korrekt ist, aber da wollen wir nicht so sein. Und er schreibt also da, der Jeep ist bereit für den nächtlichen Halt. Der Autor nimmt gerade auf einem Tonband die Erlebnisse des Tages auf, das Autodachzelt aus italienischer Herstellung war das Schlafgemach der Prinzessin. Er reiste nämlich mit einer Prinzessin, deren Namen ich vielleicht gleich noch herausfinden kann. Der Autor schlief im Wagen. Das musste man in den Ende der 60er noch klarstellen, dass die Prinzessin natürlich oben auf dem Autodachzelt schlief, während der Autor im Fahrzeug schlief.
Ja, wie man es halt macht mit Prinzessinnen.
Ja.
Wie wir es alle erfahren haben, die wir mit Prinzessinnen unterwegs waren.
Dass man in den 60er Jahren vielleicht dachte, oh, die haben da bestimmt sich ab und zu Irgendwie hatten sie die Hände nicht über der Bettdecke. Es war Prinzessin Beatrice Odescalchi. So würde ich das mal aussprechen.
Ja, und wer würde es anders
Und
aussprechen
bist du
wollen?
als Versteher der Royalen, kennst du sie?
Nein, aber ich muss gerade dran denken an dieses Schild, das meine ältere Tochter, die du auch sehr gut kennst, sich mal vor ihr Zimmer hingehängt hat, als es um die Berufswahl ging. Ich weiß, es ist mittlerweile ein Klassiker, aber sie hat einfach sich ein Schild hingehängt, scheiß drauf, ich werde Prinzessin.
Was ist daraus geworden aus diesem Plan?
Sie arbeitet noch dran.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show, jeden Donnerstag neu.